Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Mittwoch, den 24. August. Heute geht's bei uns um Folgendes: Fußball und Politikwissenschaften, wie geht das zusammen?
Es kommt immer mehr, dass man in der Politikwissenschaft versucht, wichtige Ereignisse, dass man die als Grundlage für eine Studie heranzieht. Es gibt auch einige Beispiele aus dem Fußball, wo man zeigen kann, dass wenn zum Beispiel ein Mo Salah, also ein muslimischer Spieler, zum FC Liverpool dazustößt, dass dort auch dann Hate Crimes gegen Muslime zurückgegangen sind in der Region.
Eine neue Studie hat die Folgen der Doppeladler-Geste untersucht. Und die verschiedenen Institutionen im Kirchenfeldquartier sollen zusammenwachsen. Dass es funktioniert, zeigt das Sommerfest des Vereins Museumsquartier Bern.
Und dann haben wir Arbeitsgruppen gemacht, Food and Drinks, Musik, Flohmarkt, Kinderspiel und so weiter. Und dann ging es eigentlich hervorragend.
Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Katrin Hiss.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages, heute von und mit Wilma Rall.
Der Konzertabbruch von Lauwarm in der Berner Brasserie Lorraine hat nun doch ein juristisches Nachspiel. Ende Juli wurde das Konzert der Reggae-Band wegen kultureller Aneignung abgebrochen. Die Berner Staatsanwaltschaft hat nun ein Verfahren eingeleitet, heisst, sie prüft eine Strafanzeige der jungen SVP eingehender, wie der Bund berichtet. Geprüft wird, ob der Konzertabbruch den Tatbestand der Rassendiskriminierung erfüllt. Eine bernische Kita-Angestellte wurde positiv auf Affenpocken getestet. Die Gesundheitsdirektion schätzt das Risiko einer Übertragung als extrem gering ein. Gemäß Mitteilung können die Kinder die Kita weiterhin besuchen. Eine Wasserreserve in den Stauseen soll einen allfälligen Strommangel überbrücken. Das schlägt die Elektrizitätskommission ElCom vor. Die Wasserkraftanbietenden sollen eine gewisse Menge Wasser zurückhalten, quasi als Notreserve. Gemäß ElCom würden die Wasserreserven in den Alpen grundsätzlich ausreichen, um die Schweiz einige Monate mit Strom zu versorgen. Dem Plan der ElCom müssen die Stromkonzerne allerdings zustimmen. Sie müssten Wasser zurückbehalten und würden dafür entschädigt. Die ElCom rechnet mit Kosten im dreistelligen Millionenbereich. Die Stimme von Privatdetektiv Philip Maloney ist verstummt. Schauspieler Michael Schacht starb im Alter von 81 Jahren nach längerer Krankheit. Schacht prägte die bekannte Hörspielserie auf SRF 3 während mehr als 30 Jahren. US-Ex-Präsident Donald Trump soll 700 Seiten Geheimdokumente mitgenommen haben nach seinem Auszug aus dem Weißen Haus. Wie internationale Medien berichten, unterliegen einige davon den höchsten Geheimhaltungsstufen. Die Dokumente befanden sich in Trumps Anwesen in Florida. Vor zwei Wochen führte das FBI dort eine Razzia durch. Trump argumentierte, er habe die Geheimhaltung der Dokumente aufgehoben. Dazu ist indes ein mehrstufiges offizielles Verfahren notwendig. Diesen Montag reichte Trump seinerseits Klage ein gegen die amerikanische Regierung. Trump fordert eine neutrale Überprüfung der beschlagnahmten Dokumente. Damit zum Wetter. Morgen Donnerstag bleibt es ganztags sonnig bei 29 Grad. Am Freitag gibt es etwas mehr Wolkenfelder. Gegen Abend beginnt es zu regnen bei 25 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Es ist Sommer 2018, die Männer spielen Fußball-Weltmeisterschaft. Die Schweiz trifft auf Serbien und muss gewinnen, um weiter im Turnier zu bleiben. Xherdan Shaqiri und Granit Xhaka erzielen je ein Tor. Im Torjubel zeigen sie und Captain Stefan Lichtsteiner mit ihren Händen einen Doppeladler. Für diese politische Geste werden sie von der FIFA gerügt. Sie entschuldigen sich öffentlich. Dieser Vorfall diente als Ausgangspunkt für eine politikwissenschaftliche Studie, die sich mit Diskriminierung beschäftigt. Daniel Auer hat die Studie mitverfasst. Er ist Politikwissenschaftler an der Uni Bern und in Mannheim. Carol Gücki hat mit ihm über die Studie gesprochen.
Dass ein Fußballspiel als Ursprung für eine politikwissenschaftliche Studie dient, ist eher ungewöhnlich. Wieso eignete sich diese Geste des Doppeladlers und die darauf folgende Debatte für Ihre Studie über Diskriminierung?
Es kommt immer mehr, dass man in der Politikwissenschaft, aber auch in anderen Disziplinen wie der Soziologie versucht, bahnbrechende Ereignisse oder wichtige Ereignisse, die in der Gesellschaft vorkommen, dass man die als Grundlage für eine Studie heranzieht. Es gibt auch einige Beispiele aus dem Fußball, vor allem aus Großbritannien, wo man zeigen kann, dass wenn zum Beispiel ein Mo Salah, also ein muslimischer Spieler, zum FC Liverpool dazustößt, dass dort auch dann Hate Crimes gegen Muslime zurückgegangen sind in der Region. Also es kommt immer mehr, und eine wichtige Eigenschaft des Fußballs ist natürlich, sowohl in der Schweiz als auch in vielen anderen Ländern, ist jetzt sehr populär. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass zum Beispiel die Doppeladlergeschichte praktisch jeder und jede in der Schweiz mitbekommen hat. Und das ist natürlich ein großer Vorteil, um dann letztlich gesellschaftsrelevante Fragen zu beantworten, in der Annahme, dass sozusagen die ganze Bevölkerung weiß, worum es geht.
Nun haben wir es schon ein bisschen angetönt. Sie haben sich in Ihrer Studie mit Diskriminierung beschäftigt und eben diese Doppeladlergeste herangezogen. Wie sind Sie denn in der Studie vorgegangen? Also was haben Sie konkret untersucht?
Die Studie selbst war eigentlich nicht geplant, dass es dann letzten Endes auf diese Doppeladlergeste hinausläuft. Wir haben im März 2018 begonnen, sozusagen fiktive Bewerbungen für eine Wohnungsbesichtigung in der gesamten Schweiz rauszuschicken. Also fiktive Bewerbungen, das muss man sich so vorstellen, dass bestimmte Charakteristika eines Standardbewerbungsschreibens für eine Wohnungsbesichtigung, dass wir die konstant halten und dann den Namen der Kandidaten oder der Bewerberinnen und Bewerber verändern. Und diese Namen, das waren einerseits typische Schweizer Namen und andererseits eben von bestimmten Minderheiten in der Schweiz. Wir haben insgesamt dann 12.000 Bewerbungen so rausgeschickt. Und dann schaut man sich einfach an, welche fiktiven Personen erhalten eine Einladung und welche erhalten keine Einladung oder in den meisten Fällen gar keine Rückmeldung. Und wir sehen auch bis zum Juni 2018, also bis quasi am Tag vor dem Spiel, dass Personen oder fiktive Personen mit einem kosovo-albanischen Namen weniger häufig eingeladen werden, die Wohnung zu besichtigen. Und das ändert sich aber am Tag nach dem Spiel. Also ändert sich eigentlich sofort, nachdem diese Geste gezeigt wurde. Und ist tatsächlich auch so stark, dass in den Tagen, Wochen und Monaten nach dem Spiel diese ethnische Diskriminierung gegen Kosovo-Albaner de facto verschwunden ist am Schweizer Wohnungsmarkt.
Sie haben tatsächlich finden können, dass diese Handgeste und die öffentliche Debatte darüber zu weniger Diskriminierung führte gegen ethnische Minderheiten. Haben Sie dafür eine Erklärung?
Es ist wahrscheinlich ein Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren. Letztgültig beweisen können wir das nicht, aber wir haben einige Vermutungen. Das ist einerseits sicherlich der positive Kontext, der geholfen hat. Also letzten Endes waren die beiden kosovo-albanischen Torschützen, aber auch die anderen Spieler, wovon viele aus den ehemaligen jugoslawischen Republiken kommen, waren die Matchwinner. Also ohne Xhaka und Shaqiri gäbe es kein Weiterkommen des Schweizer Nationalteams. Und wir haben das auch dann gesehen, wenn man sich zum Beispiel Tweets oder Schlagzeilen in den Zeitungen in den Tagen und Wochen danach angesehen hat. Es war eigentlich eine wesentlich differenziertere Debatte, als was man vielleicht ursprünglich vermuten möchte. Das heißt, es ist sehr stark um die Möglichkeit, zwei Heimaten zu besitzen gegangen, die Möglichkeit, loyal zu zwei verschiedenen Ländern oder eben Heimaten zu sein. Es ist auch darum gegangen, dass man sich so ein bisschen hinter dem Schweizer Nationalteam und seinen Spielern versammelt hat. Also die Schweizer Bevölkerung hat sich da, man nennt es Rally Around the Flag, also hinter der Schweizer Flagge versammelt, weil auch recht schnell klar war, dass die FIFA eben mit der Drohkulisse der Sanktionen bestand die Möglichkeit, dass die Spieler gesperrt werden fürs nächste Spiel. Und das wäre natürlich ein schwerer Schlag für das Nationalteam gewesen. Und das hat sicherlich auch geholfen, dass man sozusagen sich da gegenseitig unterstützt hat.
Diskriminierende Strukturen sind aber schwer zu durchbrechen. Also es dauert meist Jahre, bis sich einige Strukturen gewissermaßen lockern oder gar auflösen. Nun hat aber eine einzige Geste an einem Fußballspiel diskriminierendes Verhalten zumindest teilweise aufgehoben. Welche Schlüsse ziehen Sie daraus?
Das ist sicherlich wahrscheinlich einer der spannenderen Aspekte der Studie, denn, wie Sie gesagt haben, man geht davon aus, dass solche Strukturen, wenn sie überhaupt sich ändern, über Generationen verändert werden können. Das heißt, es braucht eigentlich sehr lange Zeit, um diese ethnischen Grenzen zu durchbrechen. Das ist etwas, was man in Zukunft sich definitiv genauer ansehen müsste. Ich muss aber auch dazu sagen, wir haben einen verhältnismäßig langen Zeitraum nach dem Spiel in unserer Experimentphase gehabt, also eben ungefähr 3 Monate. Aber ich würde jetzt nicht ausschließen, dass mittlerweile diese Diskriminierung wieder zugenommen hat. Also es bleibt eigentlich offen, wie lange tatsächlich jetzt so Veränderungen verheben.
Daniel Auer ist Politikwissenschaftler an den Universitäten Bern und Mannheim. Mehr Infos zur Studie gibt es auf unserer Webseite rabe.ch/info. Auch um Fußball geht es in diesem Song hier. Das sind Zürich West mit «Hüt hei sie wieder mal gewonnen».
Ein letzter Schurni hockt noch da und hackert noch die letzten Ziele. Mein Computer und der Platz wart ist am Wischen. Und dann auf dem Parkplatz sind sie immer noch am Horn. Und die letzten gelben Fahnen weihen an der Tramhaltstelle vorne. Und vielleicht haben sie auch ein bisschen Schwein gehabt. Zuerst den Freistoss und dann meine seine Schwalbe. 2 Punkte sind vielleicht glücklich, aber einer wäre zu wenig. Und verdient haben sie auf alle Fälle anderthalb. Und vielleicht gibt's ein Gewitter. Und vielleicht scheint morgen die Sonne. Und die einen kommen weiter auf. Und die anderen bleiben dumm. Aber heute haben sie wieder mal gewonnen. Im Stadion ist es still. Und die Ränge sind leer und das Flutlicht haben sie gelöscht. Ein letzter Schurni hockt noch da und hackt noch die letzten Ziele. Die Computer und der Platzwart ist am Wischen. Und dann auf dem Parkplatz sind sie immer noch am Horn. Und die letzten gelben Fahnen weihen an der Tramhaltstelle vorne. Und vielleicht gibt es ein Gewitter und vielleicht scheint morgen die Sonne. Und die einen kommen weiter rauf und die anderen bleiben dumm. Aber heute haben sie wieder mal gewonnen.
Rabe Info.
Beim Helvetiaplatz beginnt das Berner Museumsquartier. Ein Quartier mit kurzen Wegen zu den teilnehmenden Kulturinstitutionen, mit gemeinsamen Angeboten und mit einem Museumsgarten zum Ausruhen. Das ist die Vision des Vereins Museumsquartier Bern. Schon zum 2. Mal findet dieses Wochenende das Sommerfest des Museumsquartier Bern statt. Die Geschäftsführerin Sally de Kunst verrät Monika Hoffmann, auf wen sie sich am meisten freut.
Sally de Kunst, du bist Geschäftsführerin des Vereins Museumsquartier Bern. Ziel des Vereins ist, die 11 Kulturinstitutionen zwischen Helvetiaplatz und Kirchenfeldstraße zu einem neuen Stadtraum zusammenzuschließen, dem Museumsquartier Bern. Der Verein hat sich im Juni 2021 gegründet. Was ist aus deiner Sicht der wichtigste Schritt, der bisher erreicht wurde?
Ich glaube, einen sehr wichtigen Schritt war den Zaun zwischen den Museen, den wir Anfang Juli von diesem Jahr abgerissen haben. Einen symbolischen Schritt, die eigentlich unsere Zusammenarbeit betont hat. Wir haben vor allem das erste Jahr des Museumsquartiers einander besser kennengelernt. Die Museen und Institutionen pflegen eine gute Nachbarschaft, aber für ein so riesiges, ambitioniertes Change-Prozess muss man sich gut kennen, um dann gut zusammenzuarbeiten. Also das haben wir vor allem dieses Jahr gemacht.
Der Zaun, der abgerissen wurde, befand sich zwischen dem Bernischen Historischen Museum und dem Museum für Kommunikation und dem Naturhistorischen Museum. Das Quartier wächst somit auch räumlich mehr zusammen. Ein zentraler Ort im neuen Museumsquartier Bern soll der Museumsgarten sein. Er liegt zwischen dem Bernischen Historischen Museum und dem Museum für Kommunikation. Was für ein Ort soll dieser Garten sein?
Ja, genau, das ist die ehemalige Parkplatz nebenan vom Museum für Kommunikation und das Hinterhof vom Historischen Museum. Und da soll in die Zukunft ein neuer Park, ein Museumsgarten entwickelt werden. Und bis dann ist es eine Zwischennutzung jetzt. Dort haben wir, meine Kollegin Regula und ich, unser Büro. Und dort organisieren wir Sommerfest, kann man verweilen, ist ein Spielplatz. Und eigentlich ist die Idee, dass das auch die Nachbarschaft diesen Ort mitprägt. So haben wir unter anderem ein Projekt jetzt, das startet im September, mehr Natur, um die Biodiversität aufzuwerten, zusammen mit Quartierbewohnerinnen und Bernerinnen, Berner. Aber es gibt auch ein Projekt von der Künstlerin Seraina Dürr mit Vereinen aus dem Quartier Kirchenfeld. Und die Idee ist, dass diese Zwischennutzung zusammen mit den Mitarbeitern und den Bewohnerinnen eigentlich die zukünftige Stadtentwicklung mitprägt.
Dieser Museumsgarten ist auch der Ort, wo das diesjährige Sommerfest des Museumsquartiers stattfindet. Bereits letztes Jahr hat es ein solches Sommerfest gegeben. Damals standen die einzelnen Institutionen mit ihren Ständen nebeneinander. Heuer habt ihr ein gemeinsames Programm entwickelt. Was waren die Schwierigkeiten bei der gemeinsamen Erarbeitung eines Programms?
Ja, ich habe dieses Jahr einen Aufruf gemacht in alle Institutionen, wer möchte mit das Fest organisieren, und 20 Leute kamen zur Kickoff-Sitzung. Das war natürlich erfreulich, aber auch schwierig von der Basisdemokratie. Und dann haben wir Arbeitsgruppen gemacht, Food and Drinks, Musik, Flohmarkt, Kinderspiel und so weiter. Und dann ging es eigentlich hervorragend und eigentlich gab es nicht wirklich Schwierigkeiten. Ich glaube, das Einzige, was noch schwierig sein könnte, ist das Wetter, aber das sieht gut aus.
Auf dem Programm des Sommerfests stehen Insektenessen, Fahrzeugbar, Gartenquiz, Ideenfischen, Seedbar, Dosenwerfen und vieles weiteres mehr. Was ist dein persönliches Highlight dieses Programms?
Puh, das ist sehr schwierig, weil ich finde, das Programm ist wirklich toll und sehr vielfältig, aber ich würde sagen, vielleicht doch die Cocktailbar der Direktorinnen. Die Direktorinnen von den Museen und vom Direktor von der Nationalbibliothek werden Cocktails mixen für das Publikum, und das finde ich eigentlich ganz toll, dass man auf Augenhöhe austauschen kann über einen Cocktail mit den Leiterinnen dieser Institutionen. Und da sieht man eigentlich auch, dass wir dieses Prozess kollaborativ machen möchten, also nicht nur auf Direktionsebene, aber mit allen Mitarbeitern und allen Beteiligten. Und das ist ein tolles Beispiel davon, finde ich.
Wer sich also gerne von einer Museumsdirektorin einen Cocktail mixen lassen möchte, kann dies tun am kommenden Freitag am Sommerfest des Museumsquartiers. Es findet von 17 bis 22 Uhr statt im Museumsgarten an der Helvetiastraße 14 in Bern. Den Link dazu gibt es auf unserer Webseite rabe.ch/info.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe-Info vom Mittwoch, den 24. August. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt's morgen wieder, wie immer um 11. Dann berichten wir unter anderem über die anstehenden Wahlen in Brasilien. Wir fragen, welche Chancen der amtierende Präsident Jair Bolsonaro hat und was weitere 4 Jahre unter dem Rechtsextremen für das Land bedeuten würden. Beigetragen zu dieser Sendung haben Wilma Rall, Carol Gücki und Monika Hoffmann. Und am Mikrofon verabschiedet sich Katrin Hiss. Schön, dass ihr dabei seid. Macht's gut. Tschüss zusammen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.